ist da, ist das richtig? An Kreativität freisetzt. Das waren also verborgene Schätze. Hier habe ich jemand, der dich anscheinend schon lange kennt. Ja, Manfred, gehört mit, der Manfred gehört, wer ihn nicht so kennt, mit, denke ich mal, zum Urgestein hier, dieser Vaterherzbewegung, so in dem Rahmen, wie wir hier einander sehen und treffen. Und wer so richtig mal Leute hören will, die so im Wort Gottes schürfen, ihr habt das ja die ganze Woche dabei gewesen seid, das war ja, glaube ich, so eine Running Story mit diesem Mephibosheth. Also der findet ja Namen in der Bibel, ja, die habe ich auch schon gelesen. Und er findet dann da Dinge und predigt darüber und findet dann da auch noch Sachen über Gott. Erstaunlich. Wollen wir mal erstaunlich warten, was heute kommt.
Dankeschön. Ich bin zwar schon ein bisschen älter, aber uralt, Urgestein würde ich noch nicht ganz zutreffend sehen. Schön. Es wird eine ganz spannende Predigt. Ich bin auch gespannt, wie es geht. Nein, weil es wird wir predigen zu dritt heute. Früher gab es so Schreiberlinge. Heute gibt es Maler und Sprecher. Darf ich mal meine Sprecherin nach vorne bitte? Die Karin. Und darf ich den Maler nach vorne bitten? Viktor. Das ist das Thema der Predigt. Könnt ihr es schon erkennen? Gesetz und Freiheit. Freiheit vom Gesetz. Darum soll es jetzt gehen in dieser Zeit. Und wir wollen ganz besonders eine Passage aus dem Galaterbrief miteinander anschauen. Weil der Galaterbrief ist die höchste Ausdrucksform im Neuen Testament für das, was wir in Christus Jesus an Freiheit vom Gesetz, von der Knechtschaft zugesprochen bekommen haben. Und Paulus macht sich nun eine Mühe und zeigt uns mal einen ganz, ganz großen Bogen. Und ich empfehle uns allen ganz besonders diesen Galaterbrief auch immer und immer wieder zu lesen, auf sich wirken zu lassen, um mal in das Herz Gottes zu schauen, wie er das sich eigentlich von Anfang an vorgestellt hat. Es gibt mal ganz grob gerechnet und so im Überblick geschaut, 3 Hauptphasen Gottes in der Menschheitsgeschichte. Es gibt eine Phase vor dem Gesetz, das soll hier der Berg Sinai mit dem Gesetz sein. Es gibt eine Phase, die davor kommt. Es gibt eine Phase, die unter dem Gesetz im Alten Testament war. Und es gibt jetzt, angefangen durch Jesus Christus, sein Erlösungswerk, eine Phase mit dem erfüllten Gesetz. Und diese Zusammenhänge schauen wir uns heute mal an. Und vor allem in Galater 3, aber wir werden dann einige Stellen noch mit dazu nehmen. Ich werde mich begrenzen darauf, dass ich mal versuche, einige Bibelstellen hier mit anzuschreiben. Kann man das lesen? Galater 3, das ist die zentrale Geschichte. Was war die Situation damals? Die Menschen in Galatien, in diesem Raum, sind zum Glauben an Jesus gekommen. Sie waren voller Freude, Begeisterung, Leidenschaft, Erweckung ist ausgebrochen. Sie haben alle diesen Jesus Christus erkannt als der, der ihr neues Leben geworden ist. Dann kamen Menschen und sagen, ja, so einfach ist das nicht. Ihr könnt jetzt nicht so locker flockig nur zu Jesus kommen, da gibt es ein Gesetz. Da gibt es Regeln, Gebote, Satzungen, Beschneidung, da gibt es alles Mögliche, was es auch zu halten gibt. Und sie haben sich eingeschlichen in diese Gemeinde, wie es mal im zweiten Kapitel heißt. Und nämlich mit dem Ziel, die Freiheit, die in der Gemeinde herrschte, zu unterminieren, diese Freiheit ihnen zu rauben und sie wieder zurückzuführen in die Knechtschaft. Das ist die Ausgangslage der Galater und des Briefes, warum Paulus nun darüber spricht. Und jetzt lesen wir mal aus diesem Gesamtrückblick und dieser Gesamtschau zunächst in Galater Kapitel 3 die Verse 6 bis 9.
Hört ihr mich richtig?
Das muss richtig laut werden, dieses
Hallo?
Mikrofon,
gleich
bitte.
Gleich wie?
Ist das laut genug?
Gleich
nein,
wie?
Nein, richtig, gleich richtig
wie?
Laut.
Gleich wie? Ja. Gleich wie Abraham Gott geglaubt hat und es ihm zur Gerechtigkeit angerechnet wurde, so erkennt auch, die aus Glauben sind, diese sind Abrahams Kinder. Da es nun die Schrift voraussah, dass Gott die Heiden aus Glauben rechtfertigen würde, hat sie dem Abraham im Voraus das Evangelium verkündigt. In dir sollen alle Völker gesegnet werden. So werden nun die, welche aus Glauben sind, gesegnet mit dem gläubigen Abraham.
Der Rückblick von Paulus beinhaltet, wir stammen von Abraham ab. Abraham hat eine Verheißung bekommen. In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter dieser Welt. Lass bitte das jetzt weg, sonst werden wir durch verschiedene Übersetzungen... Hört einfach mal die Übersetzung. Das ist eine ganz andere Übersetzung. Hört einfach heute mal diese Übersetzung. Hier fängt eine Verheißungslinie an von Abraham. Und Paulus bezieht sich jetzt, Abraham hat schon damals diese Zusage bekommen, in dir sollen alle Geschlechter gesegnet werden. Und das ist unser Bezugspunkt, auch für uns, nicht nur für die Juden, sondern für uns, die wir jetzt an Christus Jesus gläubig geworden sind. In Vers 10 bis 12 nun kommt er zu dieser anderen Thematik, nämlich da gab's noch etwas dazwischen, zwischen dem, was Abraham vor Jahrtausenden schon empfangen hatte und dem, was sich in Jesus Christus erfüllt hat, gab es eine Zwischenphase. Die Zeiten haben ungefähr so ausgesehen. Diese Phase von Adam bis Mose dauerte ungefähr 2500 Jahre. Das war für mich mal eine Kerzenfabrik-Erkenntnis. Nach dem Sündenfall und nach dieser ersten Zeit kam nicht sofort das Gesetz. Das Alte Testament besteht zeitlich gesehen den größten Teil aus einer Zeit vor dem Gesetz. 2500 Jahre. Dann kam eine Phase von 1500 Jahren mit dem Gesetz. Unter dem Gesetz. Das heißt, die alttestamentliche Zeit von 4000 Jahren war mehrheitlich geprägt von der Zeit vor dem Gesetz. Da war nicht nur Abraham, da war Isaak, da war Jakob, da war aber auch schon ein Henoch, der mit Gott wandelte, völlig ohne Gesetz. Der ging einfach jeden Tag mit Gott, so wie wir uns das auch vorstellen, kindlich an der Hand des Vaters. Dann gab es einen Noah. All diese Leute sind schon in dieser Zeit gewesen, ohne das Gesetz. Und da sehen wir, das war eigentlich Gottes Absicht, den Menschen nicht per Gesetz zu dirigieren. Es ist so, ein Gesetz brauchst du immer dann, wenn die Liebe nicht Ausdrucksform einer Beziehung ist und einer Freiwilligkeit, einer Vertrauensebene, sondern so wollte das Gott von Anfang an, dass dieser Zusammenhang hier entsteht. Nun lesen wir die Verse 10 bis 12.
Denn alle, die aus Werken des Gesetzes sind, die sind unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben steht, um es zu tun. Dass aber durch das Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar. Denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern der Mensch, der diese Dinge tut, wird durch sie leben.
Hier kommt nun die Rolle des Gesetzes. Der Mensch, der dieses Gesetz tut, der wird leben. Hier kommt die Tunebene. 613 Gebote und Verbote hat das Gesetz von Mose. Wer alles einhält, der wird gerecht. Aber keiner ist in der Lage, das Gesetz vollkommen zu halten. So sagt Paulus, alle, die das versuchen, aufgrund des Gesetzes die Gerechtigkeit von Gott zu bekommen. Das ist hier der Gedanke. Die sind unter einem Fluch. Denn auch wenn sie 95% schaffen, sie werden es niemals in Vollkommenheit schaffen können. Und jetzt in Vers 13 und 14 kommt der Übergang und die Verbindung. Christus. Bitte mal ganz langsam. Laut, könnt ihr das Mikrofon von ihr noch lauter machen?
Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch wurde um unsertwillen. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Damit der Segen Abrahams zu den Heiden komme in Christus Jesus, damit wir durch den Glauben den Geist empfingen, der verheißen worden war.
Hier hat es zwei Schlüsselworte in diesen Versen. Christus ist gekommen, um uns loszukaufen vom Fluch des Gesetzes, damit er uns etwas schenkt, nämlich den Segen von Abraham. Hier gibt's zweierlei Verbindung. Das Gesetz wird in Verbindung mit dem Fluch gebracht. Der Segen wird in Verbindung mit Abraham gebracht. Jetzt sagen schlaue Bibelkundige, ja, es gibt doch aber auch einen Segen aus dem Gesetz, 5. Mose 28. Ja, das ist der Segen, wenn du alles richtig machst, dann bekommst du die Segnungen aus 5. Mose 28. Gesundheit, Brot, die Fülle, du wirst vorne dran sein, du bist nicht der Schwanz, sondern der Kopf, all diese Dinge, was Menschen so gerne proklamieren. Ich habe mich vom Segen von 5. Mose 28 verabschiedet, weil der Segen ist ungefähr 13, 14 Verse lang, der Fluch ist ungefähr 50, 55 Verse lang. Weißt du, was du alles an Schwindsucht bekommst, was alles an Depression, an Magersucht, an Zerstörung, was da alles kommt, wenn du eben nicht im Detail dieses Gesetz einhältst. Darum, die Segenslinie, auf die sich Paulus hier bezieht, kommt nicht von Mose. Die Segenslinie kommt von Abraham. Darum singen wir auch nicht, Mose hat viele Kinder, sondern Vater Abraham hat viele Kinder. Viele Kinder hat Vater Abraham. Ich bin eins von ihnen und eins bist du. So preisen wir den Herrn. Ja, gut, das ist unser Erbe. Da heißt es, damit der Segen Abrahams jetzt durch Jesus Christus auch auf die Heiden komme. Wir die Nationen, dass wir eingehüllt sind, eingenommen in diese Verheißungslinie. Das heißt, unsere Segenslinie kommt nicht von Mose. Die Segenslinie kommt von Abraham. Und diese Segenslinie ist eben ohne die Bedingungen. In dir werden gesegnet werden alle Geschlechter. Es gibt nur eine Ebene, das ist die Glaubensebene, die Herzensebene, die Vertrauensebene. Weil Paulus hier diesen entscheidenden Vers aus 1. Mose 15, 6 sagt, wo es heißt, Abraham glaubte Gott und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Was 613 Gebote und Verbote nicht in der Lage waren zu tun, das war für Abraham schon vorausschattend möglich durch seinen Herzensglauben. Und dieser Herzensglauben wird nun in Jesus Christus, in unserer Kindschaft, in unserem Geist der Kindschaft, in dem wir rufen, aber Vater, nun zur Vollendung gebracht. Nun gibt's natürlich aus diesem Bild eine Frage. Ja, Gott, hättest du dir eigentlich das hier nicht sparen können? Warum muss denn das sein? Könnten wir nicht einfach diese Zwischenphase ein bisschen auf die Seite tun und uns so verhalten, wie wenn es die gar nicht gegeben hätte? Nein. Die Erklärung kommt auch hier von Paulus, hier in Galater und vielen anderen Stellen. Zum Beispiel in Vers 19.
Wozu nun das Gesetz? Der Übertragung wegen wurde es hinzugefügt, der Übertretungen wegen wurde es hinzugefügt, bis der Same käme, dem die Verheißung gilt.
Wozu nun das Gesetz? Es gibt nur einen Grund, warum es das Gesetz gab. Der Sünden der Menschen willen, nämlich, dass sie ihre Sündhaftigkeit, ihre Gottlosigkeit, ihre Unabhängigkeit, daraus ihr Versagen vor Gott überhaupt erkennen. Und zwar heißt es, so lange, bis der Same käme, dass es Jesus, dem diese Verheißung gilt. Das Gesetz hat also nur einen vorläufigen Charakter. Das Gesetz ist nur sozusagen eine Zwischenphase für den Menschen, um etwas zu erkennen, was für seine Erlösung grundsätzlich wichtig ist. Es ist aber nie das Ziel gewesen, dass wir durch das Gesetz unsere Gerechtigkeit und Kindschaft und Vertrauensebene und die Liebe Gottes empfangen. Das Gesetz hat eine völlig andere Bedeutung, als uns vor Gott angenehm zu machen. Mit Jesus ist diese Rolle des Gesetzes für die, die zu ihm gekommen sind, beendet. Wir werden das gleich noch im Detail sehen. In Vers 23 bis 26, wir sind immer noch in diesem dritten Kapitel, gibt's einen nächsten Hinweis, warum dieses Gesetz so wichtig war, mit welcher Funktion und Ausrichtung es Gott gegeben hatte.
Bevor aber der Glaube kam, wurden wir unter dem Gesetz verwahrt und verschlossen auf den Glauben hin, der geoffenbart werden sollte. So ist also das Gesetz unser Lehrmeister geworden auf Christus hin, damit wir aus Glauben gerechtfertigt werden. Nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nun nicht mehr unter dem Lehrmeister. Denn ihr alle seid durch den Glauben Söhne Gottes in Christus Jesus.
Das Gesetz war wie eine Art Verschluss, heißt es. Es war etwas, was uns vorbereiten sollte. Hier wird ein Begriff genommen, Lehrmeister. Hier steht griechisch Paidagogos. Jetzt haben wir es. Pädagoge. Der Pädagoge, der Erzieher. Das Gesetz hatte eigentlich nur eine Funktion. Es sollte uns ziehen. Erzieher heißt ja, er zieht. Es sollte uns ziehen zu ihm, zu Gott, zu Christus. Es sollte uns vorbereiten, dass wir erlösungsbedürftig sind. Und die Vollkommenheit heißt es dann, wie wir in 26 gelesen haben, ihr seid jetzt durch den Glauben Söhne und Töchter geworden. Das heißt, wir brauchen nicht mehr diesen Zuchtmeister, wie es mal die alte Luther-Übersetzung gesagt hat. Wir brauchen nicht mehr diesen Hinführer, diesen Erzieher, wo wir in Christus Jesus unser Ziel gefunden haben. Römer 10, Vers 4, einer meiner 500 Lieblingsstellen aus der Bibel.
Denn Christus ist das Ende des Gesetzes zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt.
Können wir das mal zusammen sagen? Lies es noch mal vor. Langsam.
Denn Christus ist das Ende des Gesetzes zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt.
Denn Christus ist das Ende des Gesetzes zur Gerechtigkeit für jeden, der da glaubt. Christus, das muss ich jetzt mal noch hinschreiben. Nein, was haben wir? Doch, Römer 10, Vers 4. Christus ist das Ende, Telos, das Ziel. Christus ist die Erfüllung. Christus ist der Blickpunkt, der Laserstrahl Gottes. Alles, auch schon vorausschatten, was damals von Abraham kam, hat sich in Christus erfüllt. Und so in dem Sinne, das Ende des Gesetzes meint, das Ziel des Gesetzes ist hier in Christus Jesus erfüllt. Nämlich er selber sagt, er hat dieses Gesetz total erfüllt, nicht dem Buchstaben nach in erster Linie, das wissen wir aus seinem Leben steht, sondern dem Herzen nach, wie Gott das sich vorgestellt hatte. Epheser 2, 14 und 15. Ein paar Bibelstellen, die uns hier noch etwas über diese Zusammenhänge zeigen, warum es Gott so wichtig ist, dass wir verstehen, dass wir aus diesem Machtbereich des Gesetzes heraus erlöst sind und was das praktisch heißt.
Denn er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht und die Scheidewand des Zaunes abgebrochen hat, indem er in seinem Fleisch die Feindschaft, das Gesetz der Gebote in Satzungen hinwegtat, um die zwei in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und Frieden zu stiften.
Hier ist von einer Einheit und Versöhnung die Rede zwischen Heiden und Juden. Und er sagt, die eigentliche Feindschaft ist das Gesetz der Satzungen. Also das ist nicht nur hier so, das ist auch unter den Christen so, unter den Denominationen. Die Feindschaft sind die Regeln, die Richtlinien, die Gesetze. Und die eine Gemeinde ist noch heiliger als die andere. Und dann gibt's nicht nur irgendwelche Alttestamentlichen, gibt viele, die wir noch dazufügen können, was man alles zu tun hat und nichts tun darf. Dieses muss, soll, darf nicht. All das wird hier zu einem Maßstab der Trennung. Und Paulus sagt, nein, er hat diese Feindschaft, dieses Gesetz der Satzungen wird hier als Feindschaft zwischen den Juden und den Heiden, zwischen den Menschen beschrieben. Er hat diese Feindschaft, heißt es hier wörtlich, hinweggetan oder aufgehoben, zunichte gemacht. Er hat sie auf die Seite gestellt, er hat in Jesus im Kreuz eine Proklamation ausgerufen, es ist vollbracht, damit wir nicht mehr in dieser Trennlinie, in diesen Mauerdenken, in diesen Kammern, in dieser Aufteilung, in diesem Parteigeist, in diesem einer ist besser wie der andere leben, sondern dass wir versöhnt sind in diesem Geist, der aus der Glaubensebene, aus der Beziehungsebene kommt und nicht aus dem Gesetz. Hebräer 7. Jetzt kommt eine ganz, ganz wichtige Stelle. Hebräerbrief erklärt diese Zusammenhänge vom Alten Testament her. Und da wird uns nochmal deutlich, wie Gott das beurteilt, nämlich alter Bund und neuer Bund. 11 und 12. Hebräer 7, Vers 11 und 12.
Wenn nun durch das levitische Priestertum die Vollkommenheit gekommen wäre, denn unter diesem hat das Volk das Gesetz empfangen, wozu wäre es nötig, dass ein anderer Priester nach der Weise Melchisedeks auftritt und nicht nach der Weise Aarons benannt wird? Denn wenn das Priestertum verändert wird, so muss notwendigerweise auch eine Änderung des Gesetzes erfolgen.
Hier werden zwei Dinge gesagt. Zwei Dinge aus dem Alten Testament wurden verändert mit dem neuen Bund. Das erste, das Priestertum wurde verändert. Wir wissen, in der Zeit des Gesetzes gab es das levitische Priestertum und dafür steht hier ein Name, Aaron. Das war der Priester nach den Richtlinien des Gesetzes mit ganz vielen Opfern, Vorschriften, was er alles zu tun hatte. Hier sagt dieser Hebräerbriefschreiber, in Jesus aber haben wir eine ganz andere hohe Priesterschaft, die gab es auch schon mal. Wann? In dieser Zeit. In dieser vorgesetzlichen Zeit gab es einen Mann, der dafür repräsentativ steht, der heißt Melchisedek. Da geht's nicht um Opfer, um Satzungen, um alle möglichen Richtlinien. Das wissen wir, ist in Zusammenhang mit Abraham geschehen. Da gibt's Wein und Brot, da gibt's fette Speise, da gibt's gute Segnungen. Und jetzt heißt es, in Christus ist hier eine Verbindung. Hier ist Melchisedek als Typus von Gott eingesetzt. Dieser ewige Priester als Bild für Jesus Christus, unser hohe Priester. Und dazwischen gab es eine Phase mit Aaron und all den Leviten, die ihre Priesterdienste taten. Alles hatte vorausschattende Bedeutung und wurde im Tempel, in der Stiftshütte, in all diesen Dingen ja getan, in diesen Brandopfern, in diesen ganzen Riten, die dort geschehen sind. All das ist ja in Christus Jesus dann erfüllt worden als die eigentliche Wirklichkeit. Aus dem Schatten wurde die Wirklichkeit. Er sagt, das ist das Erste, was geändert wurde. Wir haben nicht mehr dieses Priestertum von Aaron, sondern wir haben das Priestertum von Melchisedek. Das Zweite ist, was hier geschrieben stand, was wir gelesen haben, es gibt auch eine Änderung des Gesetzes. Also eine Änderung der Priesterschaft und zweitens eine Änderung des Gesetzes. Und wie die heißt, lesen wir in Vers 18 und 19.
Damit erfolgt nämlich eine Aufhebung des vorher gültigen Gebotes wegen seiner Kraftlosigkeit und Nutzlosigkeit. Denn das Gesetz hat nichts zur Vollkommenheit gebracht, zugleich aber die Einführung einer besseren Hoffnung, durch die wir Gott nahen können.
Das Gesetz hat nichts zur Vollkommenheit, nichts zur Vollendung, nichts zum Ziel gebracht, was eigentlich Gott im Herzen hatte, nämlich ihm nahe zu sein, steht hier. Diese bessere Hoffnung heißt, ihm nahe zu sein durch Jesus Christus, durch unser Vertrauen, durch unsere Kindschaft. Das konnte aber das Gesetz nicht. Es war kraftlos, heißt es hier, dieses Gesetz. Es war nutzlos, steht hier. In diesem Sinne, uns Gott nahe zu bringen. Darum lesen wir, ist das Gesetz, hier steht wörtlich, aufgehoben worden. Für die nämlich, die in Jesus Christus ihre Gerechtigkeit haben. Es ist abgeschafft worden. Das ist rechtlich ein Begriff, das ist ungültig erklärt worden. Das betrifft uns, die wir aus der Glaubensebene kommen, nicht mehr, dass es uns die Vorschriften gibt. Das sagt hier das Wort Gottes. Es ist abgeschafft. Und jetzt ist die große Frage. Die große Frage. Was haben wir, was hat das Neue Testament überhaupt noch mit dem Gesetz zu tun? Da gibt's Antworten. Die kommen jetzt aus dem Wort. Es ist nun nicht so, und da möchte ich nochmal darauf hinweisen, was Jesus gesagt hat, Matthäus 5, Vers 17.
Und ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen.
Hier müssen wir wörtlich ganz genau schauen. Hebräerbrief hat gesagt, das Gesetz ist aufgehoben worden. Jesus sagt jetzt, ich bin nicht gekommen, es aufzulösen. Aufzulösen heißt, wie wenn es gar nicht existiert. Nein, es existiert. Und es hat seine Bedeutung. Er ist gekommen und sagt, um es zu erfüllen, nämlich vom Herzen her, wie Gott das immer gedacht hat und uns dann zu ihm zu ziehen. Es bleibt also bestehen, aber für uns, die wir nun durch Jesus in eine Kindschaft mit dem Vater hineingekommen sind, gilt es nicht mehr. Wie ist das zu verstehen? Römer 3, Vers 20.
Denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde.
Das Gesetz hat bis heute eine ganz bestimmte Funktion für dich und mich, für uns alle. Erkenntnis der Sünde. Wie ein Spiegel kann ich mich anschauen und überhaupt erkennen, was bezeichnet Gott als Sünde, als Fehlverhalten, als Trennung, als Misstrauen? Was kommt daraus alles hervor? Das Problem dieser ersten Phase, 2500 Jahre, war, Gott lebte ohne das Gesetz mit den Menschen und die Menschen haben das missbraucht. Sie haben nicht gewusst, was ist richtig, was ist falsch. Jetzt hat Gott eine Zeit eingesetzt, um einen deutlichen Maßstab hervorzubringen und vor aller Augen zu führen. Es geht darum, etwas zu erkennen, was vor ihm heilig, gerecht, liebevoll, seinem Wesen entsprechend ist. Ich vergleiche das gern mit einem Fieberthermometer. Ein Fieberthermometer kann mir sagen, ich habe Fieber. 39, 40, 41, ab dann wird es ein bisschen dramatisch. Das kann mir ein Signal geben. Aber das Fieberthermometer kann mir in keiner Weise helfen, gesund zu werden. Ich kann es noch so oft reinstecken und messen. Es wird nichts nützen. Höchstens meine Panik anheizen. Es steigt immer noch. Das heißt, das Fieberthermometer zeigt mir etwas, aber lässt mich dann ganz alleine. Das ist das Gesetz. Das Gesetz zeigt dir, du, da stimmt etwas nicht mit dir. Du bist krank. Da ist irgendetwas verkehrt in deinem Leben. Aber das ist auch schon alles, was das Gesetz kann. Das Gesetz ist nicht der Arzt, der jetzt kommt, liebevoll dich umhegt, dir ein paar Medikamente gibt und dir eine Kur verschreibt. Nein, es lässt dich ganz alleine, das Gesetz. Es zeigt dir deinen erbärmlichen Zustand. Es zeigt die Hilflosigkeit. Es zeigt, was alles in dir ist. Aber dann bist du auch mit dir selber irgendwie damit ausgeliefert. Das heißt, dieses Fieberthermometer ist gar nicht dafür gedacht, dass es ein Medikament wäre, dass es mich heilt, mich freisetzt, mich auf die gesunde Lebensbahn führt. Es hat nur eine einzige Funktion, mir zu zeigen, ich brauche einen Arzt, ich brauche Hilfe, ich brauche Errettung, ich brauche einen Vater, ich brauche eine Erlösung, ich brauche ein Zuhause, zu dem ich geschaffen bin. Das zeigt mir dieses Gesetz. Durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Aber alles andere kann das Gesetz nicht vollbringen. Und jetzt 1. Timotheus 8, Vers 1. Nein, 8 gibt's nicht. 1. Timotheus 1, Vers 8 bis 11. Lies zuerst mal bitte den Vers 8 alleine.
Wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn man es gesetzmäßig anwendet.
Wir wissen, herrlich, oh. Oh. Wir wissen, dass das Gesetz gut ist, mit einer Einschränkung, wenn man es gesetzmäßig anwendet. Das heißt, du musst wissen, wie muss ich das Gesetz anwenden? Für wen gilt das Gesetz? Was hat das Gesetz für einen Adressaten und für eine Zielrichtung? Das ist die gesetzmäßige Anwendung. Also du musst das Gesetz so lesen, wie es dem Gesetz entspricht. Und jetzt kommt, was eine gesetzmäßige Anwendung des Gesetzes bedeutet.
Wenn man es gesetzmäßig anwendet und berücksichtigt, dass einem Gerechten kein Gesetz auferlegt ist.
Halt, da müssen wir schnell. Einem Gerechten ist kein Gesetz auferlegt. Hört ihr das? Einem Gerechten ist kein Gesetz auferlegt. Das heißt, die rechtmäßige gesetzliche Auslegung oder Anwendung des Gesetzes heißt, wenn wir gerecht sind, und das sind wir allein durch Jesus und unsere Kindschaft zum Vater, dann gilt uns das Gesetz überhaupt nicht. Das heißt, wir brauchen gar nicht mehr uns ansprechen lassen aus dieser Ebene. Es ist uns nicht auferlegt, sondern wem ist dieses Gesetz auferlegt?
Gesetzlosen und Widerspenstigen, Gottlosen und Sündern, Unheiligen und Gemeinen, solchen, die Vater und Mutter misshandeln, Menschen töten, Unzüchtigen, Knabenschändern, Menschenräubern, Lügnern, Meineidigen und was sonst der gesunden Lehre widerspricht, nach dem Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes, das mir anvertraut worden ist.
Wem ist das Gesetz auferlegt? Den Gesetzlosen und Gottlosen. Und jetzt werden einige beschrieben, wie sie in ihrer Gottlosigkeit leben. Weißt du, einem gottlosen Menschen, der überhaupt kein Gefühl, keine Wahrnehmung seiner Sünde hat, musst du zuerst mal das Gesetz predigen. Du musst zuerst mal Maßstäbe aufrichten. Du musst zuerst mal deutlich machen, was ist eigentlich bei Gott ja und was ist nein. Diese Menschen brauchen ein Gesetz. Diese Menschen müssen zuerst mal ihren eigenen Zustand der Verlorenheit entdecken. Das sagt Paulus. Ja, das Gesetz hat noch in gewisser Weise eine Bedeutung und es bleibt für immer der Maßstab. Jesus sagt selber, kein Jota, nichts wird davon vergehen, weil es ist höchster, vollkommener Ausdruck von dem, was Gott will. Aber wir können es nicht auf dieser Ebene erreichen, sondern er hat uns einen ganz anderen Weg geschenkt. Über die Kindschaft, über die Erlösung werden wir in diese Gerechtigkeit hineingeboren, getauft. Das wird unser Lebenselement. Aber wer nicht in Jesus Christus ist, für den bleibt das Gesetz der Maßstab. Das heißt, diesen Menschen muss vor Augen geführt werden, dass sie Fieber haben, dass sie abhängig sind, dass sie erlösungsbedürftig sind, das ist nach Paulus die gesetzmäßige Anwendung des Gesetzes. Uns aber, haben wir gehört, ist berücksichtigt, bitte sagt er, dass einem Gerechten kein Gesetz auferlegt ist. Wir wissen, es ist gut, es hat seinen Bestand, aber es gilt nicht für uns. Es gilt nicht für dich, der du in Jesus bist. Weißt du, und jetzt spüren wir schon, und jetzt kommen wir ein bisschen noch in diese Spannung hinein. Auch in unseren Alltag, in unsere Gemeindesituation, in Prägung. Wir alle kommen ja aus Prägungen heraus. Und das Gesetz hat da ganz viel Mitspracherecht. Nämlich, was heißt das jetzt, mit Jesus im Alltag zu leben, an der Hand des Vaters? Und dann kommen ganz viele, ja, du musst doch, und jetzt haben wir die Gebote und die 10 Gebote, und jetzt müssen wir uns danach richten. Paulus sagt mal, die Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes. Die Liebesbeziehung ist die Erfüllung des Gesetzes. Wo wir in tiefer Liebe sind, zu Jesus, mit dem himmlischen Vater, dort leben wir aus dieser Vertrauensebene. Weißt du, wenn du einem Mann sagen musst, er muss seine Frau lieben, wenn er es nicht tut, dann kommt dieses und jenes, dann braucht er das Gesetz, dann musst du ihm alle Konsequenzen vor Augen führen, dann stimmt schon irgendwie was nicht ganz vom Ansatz her. Umgekehrt genauso. Gott hat das nie so vorgesehen, dass wir per Gesetz eine Liebesbeziehung mit ihm eingehen. Sondern er will uns locken. Das Gesetz war nur der Zugang, der Übergang. Es war nur der Weg dazu, dass wir in diese Arme des himmlischen Vaters hineinkommen. Auf diesem Hintergrund müssen wir jetzt nochmal den Galaterbrief mit ein paar Stellen anschauen. Nämlich vielleicht die zentrale Stelle des Galaterbriefs, wo das alles in ein paar Versen zusammengefasst ist, die finden wir im 4. Kapitel, Verse 4 bis 7. 4. Kapitel, Vers 4 bis 7.
Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der ruft, Abba, Vater. So bist du also nicht mehr Knecht, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, dann auch Erbe Gottes durch Christus.
Gott hat seinen Sohn gesandt, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, steht hier. Er kauft uns mit dem Preis der Erlösung seines Blutes. Damit wir das Ziel dieses Loskaufes ist, die Kindschaft empfangen. Wir sind nicht mehr Knechte. Im Alten Testament sind wir Knechte. Wir dienen, wir machen, wir tun, wir arbeiten, wir kämpfen, wir leisten. Im Neuen Testament sind wir Söhne, wir sind in eine Beziehung hineingeboren. Und jetzt sagt er, weil ihr als Kinder nun angenommen seid und in diesen neuen Lebensraum hineingefunden habt, darum hat euch Gott den Geist der Sohnschaft, der Kindschaft in eure Herzen gegeben. Das ist nun nicht mehr außerhalb, wie es im Alten Testament war. Die hatten noch nicht den Geist der Kindschaft. Sondern jetzt bekommen wir den in unser Herz hinein als die Erfüllung dieser Verheißungslinie. Und in diesem Geist rufen wir, Abba, Vater. Dieser Geist verwandelt uns, der bringt uns raus aus diesem knechtischen Geist des Buchstabens, hinein in den Geist des Lebens. So sind wir nicht mehr in der knechtischen Beziehung zu Gott unter dem Gesetz, sondern wir sind in der Freiheit der Kinder Gottes durch seine Gnade. Kapitel 4 sind wir noch und jetzt möchte noch einen Zusammenhang auch aus dem Alten Testament hier mit reinbringen, weil es Paulus so wichtig war, dass er das den Galatern irgendwie nochmal vor Augen führt. Die waren ja Kenner des Alten Testaments, die Leute, die da dann mit ihren mosaischen Gesetzen und ihren alttestamentlichen Satzungen kamen. Dann sagt er in Vers 21, sagt mir, die unter dem Gesetz sein wollt, hört ihr denn das Gesetz nicht? Es steht doch geschrieben, Abraham hatte zwei Söhne. Abraham hatte zwei Söhne. Einen Sohn hatte er von der Sklavin. Wie hieß der? Das war der Ismael. Ein Sohn von Abraham kam aus dem Fleisch hervor. Der andere Sohn kam von der Freien, von Sarah. Das war Isaac. Hört ihr das nicht, sagt er. Abraham schon, unser Stammvater, hatte doch zwei Söhne. Und das sind jetzt die zwei Linien, die ganze Bibel durchgehen. Und er sagt, der von der Sklavin war, von Hagar, er ist gemäß dem Fleisch geboren. Der aber von der Freien, von Sarah ist, der ist gemäß der Verheißung geboren. Es gibt also eine fleischliche Ebene, es gibt eine Verheißungsebene, eine geistliche Ebene. Und er sagt, das ist nun ein Bild, das ist ein Symbol, nämlich es sind zwei Bündnisse. Das eine vom Berg Sinai, das Bündnis, das nämlich zur Knechtschaft gebiert. Dieser Bund hat eine Geburt, hat ein Lebenselement hervorgebracht, das wird hier gekennzeichnet mit Knechtschaft. Das andere, denn Hagar, sagt er, bedeutet der Berg Sinai und entspricht dem jetzigen Jerusalem und das ist die Knechtschaft seiner Kinder. Das obere Jerusalem aber, das aus dieser Verheißungslinie von Abraham, Isaak dann in Christus Jesus endet, das ist frei, das ist die Freiheit und dies ist die Mutter von uns allen. Kommt noch ein Zitat und dann Vers 28. Wir aber Brüder, wir aber alle miteinander, schließt er, sind nach der Weise Isaak Kinder der Verheißung. Wir in der Kindschaft zu Abba sind in der Verheißungslinie von Isaak eingepropft. Er sagt nun aber, es gibt in die Gemeinde hinein eine andere Linie und mit der musste er sich damals in der Gemeinde beschäftigen. Die kommt von Ismael her. Vers 29, lies mal nur Vers 29.
Doch gleich wie damals der gemäß dem Fleisch Geborene, den gemäß dem Geist Geborenen verfolgte, so auch jetzt.
Verstehen wir das tiefer für uns, was das heißt. Damals gab es eine Spannung zwischen Ismael und Isaak. Und Paulus interpretiert das so rückblickend, dass er sagt, der Ismael hat den Isaak verfolgt, den klein gehalten, den niedergedrückt. Der war ja der Große und der wollte jetzt den Kleinen irgendwie auf die Seite drängen. Das war schon nicht bloß ein normaler Bruderzwist, sondern da haben sich zwei geistliche Linien bekämpft. Und es ist so, immer wird das Fleisch versuchen, den Geist zu unterdrücken. Und die Knechtschaft wird versuchen, die Freiheit einzudämmen. Das ist damals so gewesen, das ist in der Gemeinde in Galatien so gewesen und das ist heute so. Weißt du, je mehr wir als Kinder Gottes in unsere Berufung der Freiheit kommen, umso mehr wirst du merken, da sind gar nicht alle so begeistert. Hallo? Willkommen im Club, schon gemerkt? Da gibt es Menschen, die ärgern sich, die sagen, aber so geht das doch nicht. Und dann kommen sie mit den Stellen und mit den Satzungen und was du alles zu tun hast und wie das alles sein muss. Weißt du, und dann wird's dir manchmal ganz schwindelig, weil du auch nicht mehr weißt, ja, wo bin ich denn jetzt? Ich will doch Kind Gottes sein, aber was ist hier mit dieser Ebene? Dazu hat Paulus hier so viel gesagt. Und er sagt, ja, da gibt's wie eine Art Verfolgung, da gibt's einen Konkurrenzkampf, da gibt's einen Versuch, das geistliche Leben in Freiheit klein zu halten, dich niederzumachen. Wenn du anfängst zu tanzen, dass gleich jemand kommt, ja, so darf man das aber nicht machen, wir sind nur im Wort und wir haben alles nur ganz eng und streng und alles ist gut, was nicht zu viel Freude macht. Solche Geister rufst du dann und dann wächst du sozusagen diese religiösen Geister, die aus der Ismael-Linie kommen. Und jetzt gibt Paulus in Vers 30 eine wunderschöne, praktische, sehr klare Anweisung, was nämlich jetzt geschehen soll mit diesem Spannungsfeld.
Was aber sagt die Schrift? Treibe die Magd hinaus und ihren Sohn, denn der Sohn der Magd soll nicht erben mit dem Sohn der Freien.
Treibe die Magd hinaus mit ihrem Sohn. Vertreib die religiösen Geister. Lass dich innerlich nicht ein auf diese Linie, sie ist zerstörerisch, sie macht dich kaputt, sie will dich religiös ständig auf Trab halten, dass du nie fertig wirst mit deinen eigenen Gesetzen und Leistungen, was du zu tun hast. Treib das aus dir selber raus und versuch dich nicht in den Einflussbereich dieser Menschen hineinzugeben. Sie waren genauso wie damals in Galatien, versuchen sie die Freiheit auszukundschaften und uns wieder in Knechtschaft zu führen. Lass dich innerlich nicht drauf ein. Und manchmal müssen wir uns auch äußerlich trennen von Menschen, die uns nur ungut tun, die nur in der falschen geistlichen Ebene sich aufhalten. Hier kommt ein sehr radikales Wort schon damals. Treibe diese Magd hinaus. Das heißt, lass dich hier nicht auf einen Kompromiss ein. Du kannst diese geistlichen Strömungen nicht miteinander verbinden. Hier geht eine Linie durch und du brauchst eine Scheidungskraft in dir, eine Trennungskraft, dass du in diese Freiheit der Kinder Gottes hineinkommst. Können wir da mal irgendwie so einen Tänzer machen oder so irgendwas Fröhliches, so Unreligiöses, Freigesetztes? So wie gestern Abend irgendwie, weißt du, da schmecken wir etwas von diesem Geist der Kindschaft. Der durchbricht die Prägungen, die Traditionen, das Enge, das Unterdrückende, das, wo wir beschnitten werden sollen. Und so in Vers 31 schließt Paulus diesen Gedanken frei. Und in Vers 31 nun steht:
So sind wir also, Brüder, nicht Kinder der leibeigenen Magd, sondern der Freien.
Wir sind Kinder nicht der Sklavin, nicht aus der Ismaelinie, nicht von Mose her, nicht aus dem Gesetz, nicht aus der Knechtschaft. Wir sind Kinder der Freiheit von Abraham über Isaak hinein in Jesus Christus, in unsere Kindschaft mit dem einen Ausruf: Aber Vater, hier bin ich, bei dir bin ich angekommen. Das ist wahre Freiheit nach dem Neuen Testament. Amen. Halleluja. Und jetzt kommt der letzte Vers, Galater 5, Vers 1. Wenn wir nämlich das jetzt verstanden haben, was Paulus sagt, was er erklärt hat mit diesen ganzen Zusammenhängen, dann kommt nun dieser Ruf, diese Ermutigung, ja, diese Schlussfolgerung aus diesem Gesagten.
So steht nun fest in der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat. Und lasst euch nicht wieder in ein Joch der Knechtschaft spannen.
So steht nun fest. Und am besten kann man feststehen, indem man tanzt. Weißt du, geistlich gesehen, David war so einer, der hat was davon entdeckt, der tanzte mit aller Macht. Und wenn die religiösen Geister auch in Form seiner Frau kamen, die sagen, du, das passt hier nicht und du beschämst da dich und die Leute und das geht doch alles nicht, sagt er, ich will noch mehr in Freiheit tanzen. Der hatte etwas gespürt von dieser inneren Wirklichkeit einer Liebesbeziehung zu Gott. Weißt du, stehen ist nicht nur verkrampft irgendetwas festhalten, sondern stehen heißt hier, wir stehen auf diesem Boden unserer Kindschaft und wenn wir da stehen, dann werden wir freigesetzt, dann werden wir auffahren wie ein Adler, dann werden wir fliegen, dann werden wir in diesen Raum des Geistes hineinschauen und wir werden von einer Liebesbeziehung zu Gott, dem Vater, zu seinem Sohn im Heiligen Geist, wir werden schwärmen, wir werden leidenschaftlich sein und wir werden diese Freiheit schnuppern, von der Paulus sagt, es ist die Freiheit der Kinder Gottes. Es ist die Freiheit, die die Welt nicht kennt, die das Gesetz nicht kannte, die nirgendwo in irgendeiner Religion auftaucht. Und jetzt ermutigt er die Leute, lasst es nicht zu, auf keinen Fall. Ihr lieben Leute von Galatien, ihr lieben Vaterherz-Schüler, lasst es nicht zu, dass euch irgendjemand wieder zurückführt in dieses Joch, in diese Box, in diese Enge der Knechtschaft hinein, sondern steht und feiert diesen Sieg in Christus Jesus. Denn das ist unsere Bestimmung. Das werden wir einmal eine Ewigkeit mit ihm tun. Und je mehr wir jetzt schon in dieser Freisetzung des Heiligen Geistes sind, umso mehr werden wir diesen Raum erobern, einnehmen und werden immer mehr herauserlöst, auch aus religiösen Prägemaschinen. Also viele von uns haben in ihrer Kindheit, in ihrer Gemeinde, in ihrer Generation, in ihren Vorfahren, in dem, wie sie auch das Wort Gottes vermittelt bekommen haben, haben so eine Engführung erlebt, dass es im Herzen so unterdrückt ist, so das eigentliche Leben gar nicht hervorkommen darf, sondern dass man immer fragt, ja, darf ich das und ist das und zu, ich muss nicht perfekt sein und ja, jetzt habe ich gesündigt, darf ich so überhaupt wieder zu Gott kommen? Also da ist so viel, was der Teufel uns geraubt hat und was er im knechtischen Geist uns mit Angst dominiert. Weißt du, dieser Raum ist Angst, ist Kontrolle, ist Manipulation, ist eine Ansammlung von Verboten und Geboten. Und du kannst auch aus dem Neuen Testament letztlich eine alttestamentliche Geschichte machen. Du musst nur jedes Wort so nehmen, wie wenn du es jetzt alttestamentlich erfüllen müsstest. Weißt du, die neutestamentlichen Gebote oder Anweisungen, sage ich besser, sind nicht im Geist des Alten Testamentes geschrieben. Sie sind lediglich Ausdrucksformen, wie das neue Leben sich nun praktisch auch verkörpert. Nämlich, dass wir jetzt einander lieben, dass wir einander achten, dass wir einander vergeben, dass Versöhnung geschieht, dass wir dem Frieden nachjagen, dass wir unsere Gedanken in Reinheit halten, weil wir wissen, es gibt was viel Schöneres in dieser Ebene wie vorher. Das ist eine Ausdrucksform einer Liebes- und Herzensbeziehung und die wird uns leidenschaftlich machen und die wird uns immer mehr Jesus ähnlich machen, dass wir immer mehr in diesen Raum der Begegnung der Freiheit des Vaters kommen. Dafür sind wir von Ewigkeit her geschaffen. Das ist unser Erbe in Christus Jesus. Und in diesem Land dürfen wir reingehen und es Stück für Stück einnehmen. Und der Herr sagt, genießt es euer ganzes Leben, in dieses Erbe hineinzukommen. Und ein Stück davon haben wir in dieser Woche erleben dürfen. Geben wir mal Jesus einen dicken Applaus. Halleluja. Dankeschön. Können wir aufstehen? Dankeschön. Dankeschön. Oh, Jesus, wir feiern dich. Jesus, wir feiern dich. Jesus, wir feiern dich. Halleluja. Wow, Jesus. Jesus. Halleluja. Halleluja, Jesus. Jesus, wir feiern dich. Jesus, wir feiern dich. Halleluja. Halleluja, Jesus. Wir werden die Flaggen nehmen und wir werden über dir, wir werden über dir diese Flagge der Freiheit, das ist eine Freiheitsflagge oder ein Tuch der Würde, der Schönheit, des Tanzen, des Singens, dieser Freiheit über dir aussprechen. Und wir ermutigen alle, einfach durch diesen Raum zu gehen, bildlich auch verlasse Religiosität. Verlasse Enge, verlasse Prägungen, verlasse dieses Eingegrenzte, dieses Unterdrückende, dieses Angstbesetzte. Tritt hinein in diesen Raum der Freiheit. Wir werden das einfach zusprechen dann auch in dieser Zeit. Könnt ihr schon mal kommen mit diesen Flaggen? Parallel dazu wird es hinten, hört mal bitte noch einen Moment, hinten am Kreuz, also da ist doch dieser Raum, mit dem Herzen, ja, dieses schöne Herz, dieser Raum des Herzens, wird es einige Mitarbeiter geben. Wenn du spürst, ja, ich will noch näher ans Vaterherz, vielleicht spüre ich heute so einen Ruf, ich möchte so richtig hineintauchen. Da hat es einige Mitarbeiter, die werden dich segnen, vielleicht dir eine Umarmung geben, prophetisch in dein Leben hineinsprechen. Also da ist mir so ein ruhiger Bereich hier vorne. All die, die spüren, ja, ich habe wirklich Sehnsucht. Sehnsucht in die Freiheit der Kinder Gottes. Sehnsucht auch herauszutreten. Dann kommt bitte von dieser Seite, rechts von euch gesehen, von dieser Seite aus. Ja, wir wollen ihn feiern jetzt und in die Freiheit hineinkommen.